Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Es finden sich eigentlich keine richtigen Makroökonomen mehr im Sachverständigenrat.
Dann hatte ich Gelegenheit, das finanzpolitische Kapitel durchzulesen und war im Grunde auch über die Argumentation ziemlich entsetzt.
Dass man dann sagt, wir schwächen nochmal die Wettbewerbsfähigkeit, das hat mich schon überrascht.
Da fehlt meines Erachtens das politökonomische Verständnis im Sachverständigenrat, oder die haben nicht richtig aufgepasst oder zugehört oder die letzten 30 Jahre geschlafen.
Alle Gesetze, die ich kenne, die ein Auslaufdatum haben, haben dazu geführt, dass es zu einer regelmäßigen Verlängerung kommt.
Und es ist doch schon schlimm genug, dass die Energiekosten in Deutschland mit die höchsten auf der Welt sind. Und dann noch hinzugehen und die Leute mit höheren Steuern zu belästigen, das ist schon eine Unverschämtheit, ehrlich.
Wie üblich ein kleiner Vorgeschmack auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Müller, lieber Justus, ich freue mich sehr, dass wir heute zum WM-Eröffnungstag in Katar unseren Podcast präsentieren können. Aber wir haben wichtigere Themen als das, nämlich wirtschaftspolitische, und die wollen wir mit Ihnen besprechen.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ich vermute auch, dass Sie sich das Eröffnungsspiel heute zwischen Katar und Ecuador gerade noch so werden verkneifen können und vielleicht mit uns Vorlieb nehmen oder auch Spaß haben und den ein oder anderen Gedanken oder die ein oder andere Einsicht erhalten. Lieber Lars, liebe Frau Müller, freue mich auf den Podcast in den nächsten Minuten.
Und das hier sind unsere Themen für diese nächsten Minuten. Wir müssen natürlich über die Steuererhöhung sprechen, die der Sachverständigenrat zurück ins Spiel gebracht hat. Wir gehen auf die Kritik an der Gaspreisbremse ein, insbesondere auf die Frage, ob Unternehmen das vergünstigte Gas zu höheren Marktpreisen weiterverkaufen dürfen. Kleiner Spoiler hier schon. Warum eigentlich nicht? Anschließend widmen wir uns kurz der hochinteressanten Personalie im Bundeswirtschaftsministerium. Robert Habeck holt sich ja eine ehemalige BlackRock-Ökonomin ins Boot, die unseren beiden Chefökonomen hier gut bekannt ist. Und zum Schluss in der Nachspielzeit erfolgt natürlich auch hier der Anstoß und Anpfiff zur Fußball-WM in Katar. Wir legen los mit Ihnen, Herr Feld. Einer der Vorschläge des Sachverständigenrats sind Steuererhöhungen für Wohlhabende. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, oder hatten Sie davon vorher schon was gehört?
Ich wusste nicht darüber Bescheid. Der Sachverständigenrat vermag es, seine Ideen, die er im Jahresgutachten präsentieren wird, auch vertraulich zu behandeln. Also auch wenn man eine gewisse Nähe zum Sachverständigenrat, zu den Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, erfährt man nichts. Das ist auch interessant im Hinblick darauf, dass ja typischerweise Inhalte des Gutachtens vorher geleakt sind. Auch dieses Mal wieder. Also Montagabend, anderthalb Tage vor der Übergabe des Jahresgutachtens, waren die Ergebnisse der Süddeutschen, zumindest im Hinblick auf die Steuererhöhungen. Und insofern fand ich es einerseits überraschend, andererseits gegeben die Konstellation im Sachverständigenrat auch wieder nicht. Denn in den vergangenen Jahren war hinsichtlich der Besetzung nach der damaligen Kritik des Sachverständigenrats, dem ich dann angehörte, am Mindestlohn, schon auch die Absicht von der Gewerkschaftsseite, befördert über die SPD, die Besetzung des Sachverständigenrates so zu ändern, dass ja freundlichere Positionen resultieren. Und was man dann tatsächlich sieht im finanzpolitischen Kapitel, ist eher die Position der Gewerkschaften. Und damit hat sich der einzige Finanzwissenschaftler, der jetzt noch verblieben ist, nämlich Achim Truger, mit seinen gewerkschaftsnahen Positionen durchgesetzt. Das muss einen also nicht überraschen. Insofern hat die SPD im Sinne der Gewerkschaften einen guten Job gemacht.
Ich war schon ein bisschen überrascht, nichtsdestotrotz, dass man sich so deutlich jetzt für Steuererhöhungen ausspricht, auch angesichts der Rezession, die uns ja mindestens droht. Ja, die Vorhersagen der Europäischen Kommission, die jetzt in der vergangenen Woche nochmal kamen, waren ja ganz klar minus 0,6 fürs nächste Jahr. Und dass man dann sagt, sozusagen, wir schwächen nochmal die Wettbewerbsfähigkeit im Prinzip der deutschen Wirtschaft. Denn es geht ja nicht nur um letztendlich die Privatpersonen, sondern auch um die Personengesellschaften, die dann hier erfasst sind. Das hat mich schon überrascht.
Ja, lass uns das mal auseinandernehmen. Oder bevor wir es auseinandernehmen, vielleicht erlauben mir die Hörerinnen und Hörer und Frau Müller, Sie noch die Vorbemerkung. Ich fand das als Mitglied und auch zum Ende als Vorsitzender des Sachverständigenrats immer sehr lästig, wenn die ehemaligen Mitglieder oder Vorsitzenden sich geäußert haben zum Sachverständigenrat. Das empfand ich als schlechten Stil. Und jetzt habe ich das selber gemacht. Also vielleicht muss ich das mal kurz erklären. Ich empfinde das auch im Nachhinein als nicht besonders stilvoll. Aber muss auch sagen, ich habe mich am Montagabend, als die Nachricht kam über die Süddeutsche, über den Ticker, und auch den ganzen Dienstag dagegen gewehrt, irgendwas in der Öffentlichkeit zu sagen. Und dann hatte ich Gelegenheit, das finanzpolitische Kapitel durchzulesen und war im Grunde auch über die Argumentation ziemlich entsetzt. Bin dann natürlich an der Stelle vielleicht ein bisschen leidenschaftlicher rausgegangen, als das andere getan haben, aber letztlich in der Sache auf der gleichen Linie, wie Clemens Fuß das auf Twitter festgestellt hat. Das Jahresgutachten enthält viele sehr gute Kapitel und die Finanzpolitik ist es eben nicht. Das ist so schlecht argumentiert, dass ich dachte, ich muss was dazu sagen.
Lars, lass mich mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, du hast ja eben klargemacht, dass sich die Besetzung des Sachverständigenrats geändert hat. Sie hat sich aber auch in einer Hinsicht stark geändert, die vielleicht nicht so sehr auffällig ist auf den ersten Blick. Denn es finden sich eigentlich keine richtigen Makroökonomen mehr im Sachverständigenrat. Die einzelnen Personen finde ich alle sehr gut, aber es sind alles Mikroökonomen oder Mikroökonominnen eigentlich von Haus aus. Und ich fürchte, dass man das vielleicht auch dem Gutachten ein bisschen anmerkt, dass die Makroperspektive zu kurz kommt. Achim Truger ist ja eigentlich der einzige richtige Makroökonom, wenn ich es mal so nennen mag. Die anderen sind eigentlich eher Mikroökonomen von Haus aus.
Auch Achim Truger kommt ja aus der Finanzwissenschaft und kommt da stärker auch aus der Mikroökonomik und nicht so sehr der Makro. Er hat zwar immer auch ein bisschen was in seiner Zeit im IMK in der Makro gemacht, aber er ist kein Makroökonom im engeren Sinne. Auch Ulrike Malmendi ist keine Makroökonomin. Sie ist im Finance-Bereich. Sie hat in den letzten Jahren einiges zu Inflationserwartungen gemacht, hat einen klaren verhaltensökonomischen Schwerpunkt in ihrer Forschung. Aber sie macht eben keine klassische Makroökonomik, wie sie Volker Wieland vorher betrieben hat. Absolut. Mhm.
Aber dann lassen Sie uns doch mal genauer in dieses finanzpolitische Kapitel reinschauen. Worauf richtet sich Ihre Kritik denn genau, Herr Feld?
Also wenn man sich jetzt dieses Kapitel anschaut und die Begründung für diese Steuererhöhungen, dann steht da drin erstens, wir haben bei den Rettungsmaßnahmen der Bundesregierung, also vor allem das Entlastungspaket, das die Gaspreis- und Strompreisbremse enthält, so viel Gießkanne, dass es eben verteilungspolitisch problematisch ist. Und das sollte man korrigieren durch eine Steuer. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument lautet, wir bekommen durch diese Maßnahmen der Bundesregierung einen fiskalpolitischen Impuls, der dafür sorgt, für sich genommen, dass die Inflation nach oben geht. Also hält die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiter oben und hat dadurch einen inflationssteigernden Effekt. Und deswegen sollte man das korrigieren über eine Steuererhöhung. Das ist das zweite Argument. Das dritte Argument lautet, diese höheren Schulden, die man jetzt macht, müssen ja auch finanziert werden. Und die sollten finanziert werden von denen, die stärkere Schultern haben. Steht nicht wörtlich so drin, aber es ist im Grunde, lässt sich auch da rauslesen aus dem Kapitel, dass es darum geht. Wenn man sich das genauer anschaut, dann muss man beim ersten Argument sagen, die Tatsache, dass der Staat mit der Gießkanne unterwegs ist, das haben wir hier in diesem Podcast oft diskutiert, hat damit zu tun, dass es gegenwärtig nicht möglich ist, zielgenauer Hilfen für die wirklich Bedürftigen im Lande zu organisieren. Wir können das bei den Transferempfängern, aber nicht bei der Gruppe der Bedürftigen, die unterhalb des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer und vielleicht auch noch ein Stück weit oben drüber liegen, weil von dieser Gruppe kaum Informationen zur Verfügung stehen in irgendwelchen Dateien und Datenbanken, die existieren. Also mit anderen Worten, der Staat in Deutschland schafft es administrativ nicht, eine Lösung vernünftig zu verwalten und zu administrieren. Und wegen dieser schlechten Leistung sollen die Bürgerinnen und Bürger dann nachher höhere Steuern zahlen. Ich finde immer noch, auf die Idee muss man erst mal kommen. Davon halte ich also gar nichts. Das zweite Argument, Inflationssteigerung, da kommt es auf den aggregierten Fiskalimpuls an. Das kann man natürlich auch versuchen, indem man die einzelnen fiskalischen Maßnahmen aneinanderreiht und einen Fiskalimpuls ausrechnet. Aber am Ende ist es wichtig zu sehen, was bleibt denn an Defizit, also an Finanzierungssaldo, was bleibt an strukturellem Defizit übrig. Und da sieht man, dass der Sachverständigenrat nicht konsistent ist. Schaut man in die Prognose in seinem Konjunkturkapitel, dann erwartet er für das kommende Jahr ein höheres Finanzierungsdefizit, aber die Steigerung ist in Prozent des Bruttoinlandsprodukts relativ gering. Er erwartet keinerlei Steigerung des strukturellen Finanzierungsdefizits. Das bleibt bei null. Ja? Null für dieses Jahr, null fürs nächste Jahr. Und auch die Schuldenstandsquote nach seiner Prognose steigt um 0,1% des Bruttoinlandsproduktes. Wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, da sind auch Annahmen drin, wie die Sondervermögen verwendet werden. Und das ist unklar, ob man das wirklich in diesem Ausmaß verwendet. Die Strompreisbremse war ja noch gar nicht richtig drin. Ja? Also da wird man also auch sehen müssen, was passiert da wirklich im Hinblick auf diese Impulse. Und da kann ich jetzt nicht erkennen, dass man das nicht auch auf der Ausgabenseite durch Ausgabenkontrolle in den Griff kriegen kann. Der Bundeshaushalt liegt jetzt vor und das, was ich da auf der Ausgabenseite sehe, würde ich sagen, ist am Ende darauf ausgerichtet, dass im nächsten Jahr der Fiskalimpuls nicht größer wird als dieses Jahr. Und darauf ist es letztlich ausgerichtet. Also die inflationären Effekte dieser Maßnahmen sind jedenfalls nicht so groß, vermutlich sogar geringer, alles in allem per Saldo, und deswegen braucht man die Steuererhöhung auch nicht. Drittens, die Finanzierungsfrage. Die würden manche in diesen Diskussionen, wenn man auf der Ausgabenseite ansetzen würde und sagt, wir machen jetzt Sozialreformen, um Geld zu sparen, würden alle sagen, um Gottes Willen, sozialer Kahlschlag zur Finanzierung der Schulden und Schuldenbremse, Schuld daran, dass wir sozialen Kahlschlag machen. Wir sind bei einer Schuldenquote von unter 70%. Das ist deutlich weniger als das, was wir nach der Finanzkrise hatten. Es ist eine Schuldenquote, die relativ gut beherrschbar ist im Zeitablauf. Natürlich mit höheren Zinsausgaben jetzt und man muss auch gut wirtschaften dabei, das ist alles keine Frage. Aber dafür braucht man nach dem gegenwärtigen Stand ebenfalls keine Steuererhöhung. Also die drei Argumente ziehen nicht. Jetzt kommt ein Punkt noch. Der Sachverständigenrat schreibt, entweder eine temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einen Energiesoli, der streng zeitlich limitiert ist. Und das ist der Punkt, bei dem ich einfach sagen muss, da fehlt meines Erachtens das politökonomische Verständnis im Sachverständigenrat, oder die haben nicht richtig aufgepasst oder zugehört oder die letzten 30 Jahre geschlafen. Man kann nicht wirklich davon ausgehen, dass diese Formen von Steuererhöhungen temporär bleiben. Den Soli haben wir seit 1991. Der war streng zeitlich limitiert. Ja? Also wer erwartet, dass ein Energiesoli dann schnell vorbei ist, der geht nicht mit offenen Augen durch die Welt. Und das gilt umso stärker für die Anhebung des Spitzensteuersatzes. Da werden die Länder gerne zustimmen, weil sie mehr Geld bekommen. Sie sind ja bei der Einkommensteuer mit dabei. Aber wenn es dann darum geht, den wieder abzuschaffen, diese Erhöhung, dann werden die Länder in der Länderkammer blockieren. Das ist doch ganz klar. Also es ist nicht zu erwarten und deswegen ist der Vorschlag eine Totgeburt.
Man muss wahrscheinlich gar nicht sich 30 Jahre zurückerinnern. Das ist eigentlich ein Problem, was es ja schon immer gibt. Die Schaumweinsteuer, die mal eingeführt wurde, um die kaiserliche Marine zu finanzieren. Das ist also über 100 Jahre her mittlerweile und die existiert auch noch fort. Gut, das mag jetzt nicht so tragisch sein, dass Alkohol besteuert wird. Aber es gibt dir natürlich recht, es ist immer sehr schwer, Dinge wieder abzuschaffen, die einmal bestehen. Und von daher ist auch die Idee, die ja auch gerade in, sag ich mal, durchaus liberalen Kreisen immer großen Anklang gefunden hat. Man sollte doch Gesetze mit sogenannten Sunset Clauses irgendwie versehen, also mit Auslaufdatum, eine vordergründig schöne Idee. Alle Gesetze, die ich kenne, die ein Auslaufdatum haben, haben dazu geführt, dass es zu einer regelmäßigen Verlängerung kommt. Mir sind wenig Gesetze bekannt, die dann tatsächlich ausgelaufen sind mit Ende der Sonnenuntergangsklausel oder wie auch immer das im Deutschen genau heißt. Die Frage, die ich noch hätte, ist jetzt bezüglich eher der konkret ökonomischen Wirkung des Spitzensteuersatzes. Man denkt natürlich dann tendenziell schnell an Leute, die sehr wohlhabend sind, obwohl es ja keine Vermögensteuer ist, sondern eine Einkommensteuer, das also nicht unbedingt was mit dem Vermögen zu tun hat, aber irgendwie doch, dass es Leute sind, die reich sind, und man denkt wenig über die Anreizwirkung nach, und vielleicht ist jemand, der sehr gut verdient, wenn ich so an den typischen Manager eines DAX-Konzerns denke, der wird deswegen jetzt nicht weniger oder mehr arbeiten, nur weil der Spitzensteuersatz erhöht wird, ist mein Verdacht. Ist das Dilemma nicht eher, dass auch viele Personengesellschaften davon letztendlich erfasst werden? Also kleine und teilweise auch gar nicht so kleine Unternehmen, aber eher der Teil der Wirtschaft, bei denen die Unternehmen kleiner sind, also nicht die Kapitalgesellschaften eben, und dass man dadurch auch eine weitere Anreizverzerrung und vielleicht auch Benachteiligung von kleinen und kleineren Unternehmen schafft und auch eine Anreizwirkung bei denen erzeugt, dass es eben nicht mehr so lohnt ist zu expandieren.
Ja, also du hast die Frage ja im Grunde schon ein Stück weit selbst beantwortet und hast völlig recht. Es ist genau so, dass wir ja bei der Einkommensteuer immer im Blick haben müssen, dass Personengesellschaften, aber auch Einzelunternehmer, die darf man nicht vernachlässigen, und die Selbstständigen von der Einkommensteuer erfasst sind und im Grunde unternehmerische Einkünfte haben, wenn man es genauer betrachtet. Also Selbstständige heute sind ja nicht mehr oder in der Regel nicht mehr als kleine Arztpraxis auf dem Land organisiert, sondern wir haben typischerweise größere Gemeinschaftspraxen, Praxisgemeinschaften, die ganz unternehmerisch arbeiten in vielerlei Hinsicht und vor dem Hintergrund durch die Einkommensteuer auch betroffen sind. Wir diskutieren dummerweise die Lohn- und Einkommensteuer vordergründig als reine Verteilungsmaschinerie. Und das ist meines Erachtens falsch. Man muss genau diese unternehmerischen Einkünfte im Blick behalten. Und interessant ist auch bei Sunset Clauses, ich kenne ein Gesetz, bei dem die Sunset Clause funktioniert hat, nämlich bei der temporären Senkung der Mehrwertsteuer. Und das ist ein Unterschied. Da ist eine Asymmetrie drin. Bei den Steuererhöhungen funktionieren die Sunset Clauses nicht. Bei den Steuersenkungen, da funktionieren sie, weil der Staat will ja wieder seine Einnahmen haben. Mit anderen Worten, man muss damit rechnen, bei einer solchen temporären Steuer, dass sie nicht temporär bleibt. Und wenn man damit rechnet, dann hat man eben auch eine Schmälerung der Investitionsanreize. Und das ist ungünstig. Wir können da nicht hingehen in einer solchen Phase, wenn wir eine Rezession haben, die angebotsbedingt ist, die Angebotsbedingungen zu verschlechtern. Das ist doch schon schlimm genug, dass die Energiekosten in Deutschland mit die höchsten auf der Welt sind. Und dann noch hinzugehen und die Leute mit höheren Steuern zu belästigen, das ist schon eine Unverschämtheit, ehrlich.
Das war deutlich. Wir kommen mal zum nächsten Thema, zur Gaspreisbremse. Zur Debatte steht die Frage, ob Unternehmen, die die Subventionen der Gaspreisbremse nutzen, das vergünstigte Gas zu viel höheren Marktpreisen weiterverkaufen dürften. Herr Haukarp, wie stehen Sie denn dazu?
Der Weiterverkauf des Gases, der mag die Gemüter erhitzen, weil man das irgendwie als unfair empfindet. Vielleicht auch zu Recht, dass irgendwie das Gerechtigkeitsempfinden stört von vielen. Man sagt, da kriegt jemand etwas günstiger und da macht er Gewinn daraus, indem er es dann ja wohl teurer weiterverkauft. Wenn man es ökonomisch nüchtern betrachtet, muss man sagen, ist das ganz vernünftig tatsächlich. Wir wollen, dass das Gas da benutzt wird, wo es am meisten Wert stiftet, ja, wo es am dringendsten benötigt wird. Und am dringendsten wird es dann wohl benötigt, wenn jemand sagt, ich bin bereit, dir mehr dafür zu zahlen, als es dir wert ist, also wenn du bereit bist, das herzugeben, das Gas, was du hast, und ich bekomme es dann von dir, dass man sagt, wir lassen da noch Marktmechanismen intakt, ja, ist prinzipiell eine vernünftige Sache. Man kann sich dann sicherlich darüber streiten und sagt, na gut, dann ist anscheinend diese Hilfemaßnahme nicht so richtig treffsicher. Dann kriegen anscheinend Leute mehr Geld, als sie eigentlich benötigen, und vielleicht ist das alles zu großzügig. Da ist vielleicht was dran. Ja, dass das zu großzügig ist. Aber das sollte man jetzt nicht dadurch bekämpfen, indem man sagt, wir verhindern dann auch noch, dass diejenigen, die das Gas dringender brauchen als andere, es bekommen. Dadurch macht man dann die Lage nicht besser.
Da habe ich nichts hinzuzufügen, Justus. Das sehe ich ganz genauso. Das ist eine seltsame Diskussion, die da geführt wird. Dass wir dann partielle Gasmangellagen bekommen, hilft natürlich überhaupt nicht.
Aber kann es nicht eine andere Lösung geben, wenn denn die derzeit vorliegende so wenig optimal ist? Es gibt doch immer mehr als nur einen Weg.
Nein, es gibt nicht immer nur einen Weg. Aber das Problem, das wir dann grundsätzlich haben, dass eben Gaspreisbremse sowohl für die Industrie als auch für die Haushalte etwas zu üppig ausfallen könnte, das grundsätzliche Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass man jetzt an weiteren Stellen irgendwie Schranken einzieht, die dann mehr schädigen, als sie nutzen können. Das heißt, man hätte, und darüber haben wir oft hier diskutiert, zielgenauer sein müssen. Und dafür haben wir die Voraussetzungen nicht. Es wäre ja auch möglich gewesen zu sagen, lass uns doch temporär die Finanzämter aufstocken. Die Leute, die sonst keine Lohnsteuerrückvergütung machen, also das sind die unterm Grundfreibetrag ein bisschen drüber, die haben keine Anreize für die Lohnsteuerrückvergütung und dann sollen sie ihre Gasrechnungen und Stromrechnungen eben hinzufügen und bekommen dann am Ende des Jahres oder Anfang 2024 ihre Erstattung. Aber es ist schon auch so, dass das verwaltungstechnisch teuer ist, weil im Moment die Finanzämter diese Kapazitäten nicht haben. Wenn man das automatisiert macht, sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir haben weiterhin das grundlegende Problem, dass die öffentliche Verwaltung in Deutschland grottenschlecht digitalisiert ist. Und das ist der Ansatzpunkt, an den wir ran müssen.
Es ist aber nicht nur sozusagen ein Problem der schlechten Verwaltung und der mangelnden Digitalisierung, sondern es ist sogar ein ganz prinzipielles Problem. Selbst wenn wir eine top digitalisierte Verwaltung hätten, wäre es sinnvoll aus meiner Sicht, es zu gestatten, dass Gas weiterverkauft wird. Im Lehrbuchfall theoretisch könnten wir sagen, derjenige, der es besonders dringend braucht, der kriegt mehr und wer es nicht so dringend braucht, der kriegt weniger. Die Frage ist nur, woher wissen wir das genau, wer besonders viel braucht und wer hat gerade einen großen neuen Auftrag und braucht mehr Gas? Ja, wer hat eigentlich gar nicht so viel Bedarf und kann auch mit weniger klarkommen? Und das verändert sich auch über den Zeitverlauf. Das ist ja nicht statisch. Das ist ja nicht so, die heute viel Gas brauchen, brauchen morgen zwangsläufig auch wieder so viel Gas. Vielleicht haben die viel leere Auftragsbücher zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, dass man dann sagt, wir schaffen dann eine gewisse Dynamik und sagen, die Leute werden schon selbst am besten wissen, wie viel und wie sehr wenig sie brauchen und auch, was es ihnen denn dann wert ist. Das löst eben gerade der Markt. Das ist ja spätestens seit Hayek 1945 eine Einsicht. Wenn man versucht, das alles zentral zu wissen, das wird einem nie gelingen. Und vielleicht leite ich damit auch über nochmal zu dem Thema der Strompreisbremse. Es mag eine Konsequenz des Ganzen sein, dass die Strompreisbremse vielleicht auch deswegen deutlich weniger großzügig ausfällt, weil man bei der Gaspreisbremse jetzt doch recht großzügig war, sozusagen, und nicht zweimal so großzügig sein kann. Die Strompreisbremse für die Privathaushalte ist ja jetzt wohl so ausgelegt, dass dieses Grundkontingent von 80% des Vorjahresverbrauchs irgendwie auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt wird. Das ist für die meisten Haushalte dann gar nicht mehr relevant, muss man sagen, weil die noch gar nicht unbedingt 40 Cent zahlen. Also da wird gar nicht wirklich was gebremst, sozusagen. Die Bremse ist da in weiter Entfernung. Von daher vermute ich, dass das nachher diese Strompreisbremse auch gar nicht so teuer werden wird. Man versucht das ja nichtsdestotrotz durch eine Übergewinnbesteuerung oder Zufallsgewinnbesteuerung oder wie auch immer die heißt, in den Griff zu kriegen. Da mache ich mir eher Sorgen darum. Diejenigen, die sich nicht so lange mit Strommärkten beschäftigen und für die die Merit Order noch so eine Art Wunder ist, was jetzt aufgetaucht ist in jüngerer Vergangenheit, ja, da kann ich vielleicht sagen, dass es noch nicht lange her ist. Vor 2 Jahren noch wurde in der ganzen Energiemarktszene unter Energieökonomen intensiv diskutiert, ob es ein sogenanntes Missing Money Problem gibt. Mit Missing Money Problemen wurde da ein Problem bezeichnet, dass man sagt, die Strompreise sind auf einem solchen Niveau, dass sich eigentlich keine Investitionen in neue Kraftwerke mehr so richtig lohnen. Wir kriegen die Fixkosten eigentlich gar nicht mehr gedeckt, bei denen wir kriegen gerade noch die variablen Kosten gedeckt. Ja, die Investitionen zumindest in weitere Gaskraftwerke an der Grenze lohnen sich kaum noch. Ja, jetzt haben wir die hohen Preise. Und jetzt ist das Missing Money offensichtlich nicht mehr das Problem. Da ist jetzt genug da. Aber da sagt man jetzt nehmen wir euch das Geld weg. Das ist dann doch eine Energiepolitik, die sehr bedenklich ist, muss ich sagen. Weil gerade in der Energiewirtschaft braucht man doch ein bisschen stabilere Rahmenbedingungen. Ja, das sind Investitionen, die über Jahrzehnte angelegt sind. Da kann man nicht jedes Jahr was Neues machen. Ja, das verunsichert und das führt zu einer unheimlichen Investitionszurückhaltung. Da schafft man sich die Probleme, die man lösen will. Und vielleicht am Ende der Schimpftirade noch ein letzter Ausflug. Die Europäische Kommission legt da noch eine Schippe drauf und hat jetzt kürzlich ein sogenanntes Non-Paper nicht publiziert, ist an die Öffentlichkeit geraten, sagen wir mal so, das Papier, in dem sie dezidiert in Erwägung zieht, eigentlich den Strommarkt in Gänze abzuschaffen. Fast in Gänze. Ja, indem nur noch eigentlich Kohle- und Gaskraftwerke an einem Marktmechanismus teilnehmen sollen und sowohl Kernkraftwerke, das ist für Deutschland nicht bedeutsam, aber für den Rest von Europa, alle erneuerbaren Stromerzeuger, Kraft-Wärme-Köpplung nur noch auf Bestellung quasi von irgendeiner zentralen Stelle geordert werden mit sogenannten Differenzverträgen, also über Ausschreibungsmodelle gebaut werden, wo dann also irgendeiner festlegt, wie viel von welcher Art von Kraftwerk bauen wir. Da verabschiedet man sich also wirklich von der Idee des Marktes. Und wenn das kommen sollte, dann sind wir wieder zurück in den staatlich gelenkten Energiemärkten. Da befürchte ich, da wird das Ganze dann noch mal teurer werden.
Ich finde im Übrigen, das sollte ich vielleicht auch hier an der Stelle zu Protokoll geben, die Bezeichnung Gaspreisbremse und Strompreisbremse ist ja nicht korrekt. Es ist ja nicht so, dass wir den Preis wirklich deckeln, sondern es ist so, dass man jenseits dieses Preises, der einen Trigger darstellt, Subventionen bekommt. Ja? Also am Ende muss man wirklich Sorge haben, dass es viel zu teuer wird und zweitens, dass der Übergang zur Klimaneutralität nicht funktioniert, weil die Anreize falsch gesetzt sind. Also ich glaube, das ist so meine große Sorge, die ich jetzt vor dem Hintergrund habe. Und dann landen wir in einer Subventionswirtschaft, die uns zurückwirft in die 60er Jahre, als wir die Energiewirtschaft staatlich betrieben haben. Einerseits Stahlindustrie bis zum Anschlag subventioniert, Kohle bis zum Anschlag subventioniert. Und das hilft uns eigentlich nicht für die Modernisierung, die wir erreichen wollen. Ich glaube, das ist ein großes Problem.
Lassen Sie uns zu dieser sehr interessanten Personalie im Bundeswirtschaftsministerium kommen. Robert Habeck holt sich die frühere BlackRock-Volkswirtin Elga Bartsch als Chefökonomin. Ich nehme mal an, Sie kennen sich, aber können Sie das auch kommentieren, Herr Fels, so trotz Kollegenumfelds?
Ich kommentiere das gerne. Also was heißt Kollegenumfeld? Ich bin ja nicht im Finanzministerium fix als Abteilungsleiter oder sonst wie angesiedelt, sondern bin ein externer Berater. Davon abgesehen, ich kenne Elga Bartsch seit meiner allerersten Konferenz 1993 in Portrush, Nordirland. Da saßen wir bei einem Galadinner einander gegenüber. Und sie war damals an ihrer Promotion und ich war gerade am Ende meines Diplomstudiums und durfte da mein erstes Paper vorstellen. Und ich schätze sie seither sehr, habe ihren Weg auch immer weiter verfolgt, bis ja jetzt zuletzt BlackRock. Und habe sie immer wieder auch getroffen in den europäischen Diskussionen, also in den Diskussionen um die Europäische Währungsunion, um Fragen der Fiskalkapazität, ob man Eurobonds schaffen sollte oder nicht. Da war sie stark auf Seiten der internationalen Finanzmärkte, also nicht unbedingt auf der Position, die die Bundesregierungen bisher hatten, auch nicht auf der kritischen Position, die ich dahingehend vertrete. Aber das hat war immer eine sachliche Diskussion und es war immer auch eine sehr fundierte Diskussion. Elga Bartsch ist eine hervorragende Ökonomin und ich bin froh, dass Minister Habeck sie gewinnen konnte. Das ist ein eindeutiger Gewinn für das Bundeswirtschaftsministerium und ich denke auch, dass man damit viel besser nach vorne kommt in der Wirtschaftspolitik.
Ja, Lars, ich bin da ganz ähnlich befangen wie du, muss ich zugeben. Ich kenne Elga seitdem ich sie 1993 ebenfalls auf einer Sommerschule im Saarland getroffen habe, wo wir zwei Wochen zusammen waren. Sie war noch am Promovieren in Kiel und ich weiß, da haben wir einige Gläser auch mal zusammen getrunken. Und seitdem, obwohl wir wirklich uns mit sehr anderen Dingen beschäftigt haben, habe ich sie dann auch immer so verfolgt und geguckt, was sie macht und sie sehr als pragmatische, aber theoretisch gut fundierte Ökonomin sozusagen beibehalten. Und ich finde es aber wirklich, muss ich sagen, auch mutig von Herrn Habeck. Und das ist wieder, finde ich, ein Coup irgendwie, den er gelandet hat, muss ich sagen. Dass er auch, sicherlich ist das nicht bei allen seiner Parteifreunden gleichermaßen beliebt, jemanden vom BlackRock ins Wirtschaftsministerium zu holen. Aber das zeigt, finde ich, dass er irgendwie doch großes Interesse an der Sache häufig hat. Und jetzt hole ich jemanden, von dem ich glaube, der das gut macht. Ja, und dass die Person mal bei BlackRock war, sozusagen, ist im Grunde egal. Jetzt ist er ja im Wirtschaftsministerium. Von daher, finde ich, muss ich sagen, das gefällt mir im Prinzip, dass er sagte, jetzt gucke ich nicht in meiner Partei, wer da irgendwie mal verdient hat, so aufzusteigen, sondern ich brauche jetzt hier eine Person, die ich glaube, die so viel Sachverstand hat, dass sie die schwierigen Fragen, die wir hier zu lösen haben, vernünftig angehen kann. Auch wenn ich nicht immer alles gut finde, was Herr Habeck macht, muss ich sagen, das ist wieder ein Punkt, wo er bei mir gepunktet hat. Ja.
Naja, ist es, vielleicht muss man auch sagen, da hat vielleicht Sven Giegold noch eine größere Rolle gespielt. Und man tut Sven Giegold manchmal in die Diskussion ein bisschen Unrecht. Er ist ja sicher als Attac-Gründer mit einem gewissen Branding unterwegs in den öffentlichen Diskussionen. So wird er dann von den meisten eingeschätzt und charakterisiert, weil er damit damals also schon als Gründer mit dabei war. Aber die Personalie geht ja zu einem großen Teil auch auf ihn zurück. Und Sven Giegold geht es schon auch darum, inhaltlich nach vorne zu kommen, ganz klar mit seinem Interesse Energiewende einerseits und allgemein umweltpolitisch andererseits, also auch beim Thema Artenschutz. Das ist das Einzige, was ihn nun wirklich umtreibt, also klare inhaltliche Vorstellungen, und das will er bestmöglich erreichen und deswegen auch mit guten Leuten. Und dann ist es ganz klar, dass er auch auf jemanden wie Ilga Bartsch setzt, die einfach eine gute Ökonomin ist. Ja, also dann stört BlackRock den Attac-Gründer eben auch nicht. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert.
Ja, das finde ich auch. Es zeugt von Mut und Gestaltungswille.
Es zeugt von Souveränität, ganz eindeutig.
Das greife ich mal auf. Das sind die perfekten Stichwörter für die Nachspielzeit. Mut, Gestaltungswille und Souveränität sind auch beim Fußball zielführend. Am heutigen Sonntag ist WM-Anpfiff. Statt Vorfreude gibt's Boykottaufrufe. Die Kritik liegt auf der Hand. Gegenargumentiert wird, dass Sport und Politik getrennt laufen würden. Wie aber wird das hier eingeordnet, Herr Haukapp?
Ich meine, diese Ansagen, dass Sport nichts mit Politik zu tun haben soll, das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, muss ich sagen, denn Sport wurde immer politisch benutzt. Und auch bei uns gibt es immer noch eine sehr, sehr enge Verflechtung zwischen Sport und Politik. Wenn gerade der Fußball Wünsche hat, dann haben Politiker ein sehr, sehr offenes Ohr und natürlich wird der instrumentalisiert. Und dass das Ganze nach Katar vergeben wurde, das ist eigentlich insbesondere für die europäischen Fußballfunktionäre doch eine Schande. Den Männern unserer Mannschaft, die drücke ich natürlich trotzdem die Daumen, dass sie, ja gut, schlechter als letztes Mal werden sie es nicht machen, aber dass sie es viel besser machen als letztes Mal. Dennoch wäre ich das Störgefühl einfach nicht los, dass, man könnte sagen, dass die Werte des europäischen Fußballs sich am besten in Rolex-Uhren und Euro ausdrücken lassen.
Du hast natürlich völlig recht, dass das ein Armutszeugnis für die europäischen Fußballfunktionäre ist. Ich glaube, niemand im europäischen Fußball sollte der Illusion erlegen sein, dass Euros und Rolex-Uhren keine Rolle spielen. Also gerade im europäischen Spitzenfußball, wenn man jetzt nicht gerade bei St. Pauli ist, muss man eindeutig anerkennen, dass Euros besonders wichtig sind. Also schauen wir uns die Umgehung von Fair-Finance-Regeln durch Paris Saint-Germain oder durch englische Fußballclubs an. Das läuft schon die ganze Zeit. Und mein Punkt ist an der Stelle nur, ich will gar nicht in irgendeiner Form kleinreden, was Katar hier angestellt hat. Da wird sicher auch einiges aufzuarbeiten sein, welche Menschenrechtsverletzungen aufgetreten sind. Ich schaue trotzdem nach vorne und werde wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel gucken und gehe jetzt nicht als individueller Boykotteur der Fußball-WM in die Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine WM, die zur Unzeit stattfindet, ehrlich gesagt. Für den normalen Rhythmus in den nationalen Ligen zur Unzeit, für den normalen Rhythmus, den die typischen Zuschauermengen in der westlichen Welt so haben. Also insgesamt eigentlich eine ungünstige Situation.
Lars, ich stimme dir zu, der Boykott wird einem auch leicht gemacht. Das typische Public Viewing im Biergarten ja nun mal entfällt im November und Dezember. Und von daher man auch sehr leicht dran vorbeikommt und es auch gerade zu Beginn natürlich wahnsinnig viele Spiele gibt, die wahnsinnig uninteressant sind. Also das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador kann ich mir gerade noch verkneifen.
Aber mit viel Mühe, muss ich sagen. Also ich freue mich schon auf den Sonntag. Nein, das ist ironisch gemeint. Ironie aus. Ich kann mir das auch verkneifen. Aber ich würde das nicht so gering schätzen. Also die großen Events mit Public Viewing sind natürlich schwer zu organisieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass im kalten Berlin der ein oder andere Riesenheizpilze aufstellen wird. Von daher vielleicht wird dadurch die Strommangellage in Berlin auch noch verschärft. Ich will das nicht ausschließen. Also es ist wirklich insgesamt zur Unzeit. Jetzt soll man natürlich auch nicht einfach nur immer eurozentrisch vorgehen. Aber wir sind doch auch mit den WMs in Südkorea, Japan oder in den südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern immer gut gelaufen, die dann eben jetzt nicht in der Winterzeit stattfinden mussten, weil die klimatischen Bedingungen es nicht anders zulassen. Also vor dem Hintergrund ist ein Fehler gewesen, nach Katar zu gehen, ganz eindeutig.
Ja, lass mich noch einen letzten Gedanken sagen. Das liegt natürlich im Grunde daran, dass die FIFA ein unreguliertes Monopol ist, sozusagen, was alle schlechten Eigenschaften eines Monopols tatsächlich mitbringt. Und es aber auch keinen Regulierer gibt oder diejenigen, die zuständig sein könnten, hier sind das nun mal die Schweizer Behörden, weil die FIFA in der Schweiz jetzt doch große Beißhemmungen haben, sagen wir mal, sie irgendwie zu einer Veränderung zu bewegen. Ich hatte immer gehofft, die Sponsoren könnten das stärker machen, aber das spielt auch kaum noch eine Rolle. Adidas ist der einzige verbleibende europäische Sponsor, der überhaupt noch dabei ist, und die Sponsoren aus Asien, naja, bis ein chinesischer Sponsor da auf Einhaltung der Menschenrechte drängt, da wird noch ein bisschen dauern, würde ich sagen.
So, freundlich ausgedrückt, absolut. Ja, aber auf meine Schweizer Freunde lasse ich ja nichts kommen. Also von daher ist es wahrscheinlich die neutrale Zurückhaltung im internationalen Umfeld, die die Schweizer Behörden dazu bewegt, so zurückhaltend zu sein.
Neutrale Zurückhaltung wäre auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft der falsche Ansatz. Wenn wir uns für die nächste Ausgabe wieder hören, Anfang Dezember laufen schon die Achtelfinals. Mal sehen, wer dann noch dabei ist.
Ja, wir schauen dann nochmal, was dann letztlich bei dieser WM rauskommt. Ich finde ja, dass wir insgesamt auch sehr viele gute junge Spieler haben, die mit dabei sind. Das hat damit zu tun, dass ich mit dem FC Bayern ja immer auch gut gelaunt durch die Welt gehen darf und einige Bayern-Spieler mit dabei sind. Also von daher bin ich auch ganz zuversichtlich, dass sie etwas mehr leisten können als bei der letzten WM. Und ich freue mich eigentlich mehr auf die Champions League.
Ja, also vom FC St. Pauli ist ein Spieler tatsächlich bei der Weltmeisterschaft dabei. Ja, von daher drücke ich Australien jetzt auch ein bisschen die Daumen. Der einzige Nationalspieler von St. Pauli spielt in der australischen Nationalmannschaft.
Also auch ein bisschen St. Pauli in Katar. Mit diesem Bild schließt sich für heute der Kreis. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und natürlich auch an Sie beide. Wir sind am 4. Dezember zurück.
Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich hoffe, dass wir Sie mit einem positiven Anstoß in die Woche begleiten dürfen und dass Sie mit Zuversicht auf das dann bald kommende neue Jahr schauen.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Sonntag, ob mit oder ohne WM. Viel Spaß, Erfolg in den nächsten 14 Tagen. Bis dann wieder, dann sind wir tatsächlich in der Vorweihnachtszeit. Freue ich mich auf ein Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.